Ich will uns heute als Text nochmal aus dem Psalm 18, 27 bis 28, bis 29. Gott, du wirst retten das niedrige Volk und die hohen Augen wirst du erniedrigen, denn du machst meine Leuchte scheinen. Herr, mein Gott, du, Herr, mein Gott, erhellst meine Finsternis. Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen und mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. Gott rettet die Elenden. Man wagt gar nicht, dieses Wort für Menschen zu benutzen. Gott rettet die Elenden. Elend, das ist Menschen, die ganz stark in Not sind. Man benutzt dieses Wort ganz selten für Menschen. Man redet von einer elenden Situation, aber man redet kaum von elenden Menschen, obwohl es Millionen Menschen auf der Erde gibt. Wir haben ein solches schwieriges Leben, das kann man nur als elendes Leben bezeichnen.
Es gibt eigentlich einen bekannten Film, der heißt Die Elenden oder Les Miserables.
Ich weiß, das ist von Victor Hugo. Das bezeichnet die schwierigen Situationen vor der Französischen Revolution in Frankreich. Wenn wir hier den biblischen Zusammenhang sehen, dann ist das schlimmste Elend durch Verfolgung hervorgerufen. Weil nur Verfolgung sämtliche Wurzeln des Lebens zerstört. Weil Armut zumindest dann auszuhalten ist, wenn man eine Heimat hat. Als Beispiel, es gibt ja verschiedene Schwierigkeiten. Jemand ist arm, aber er hat wenigstens eine Heimat. Jemand ist krank, aber hat wenigstens eine Familie. Jemand ist alleine, hat aber wenigstens Freunde. Aber bei Verfolgung wird alles zerstört. Es ist diese Situation der andauernden Schutzlosigkeit, die diese Bezeichnung Elend verdient. Wer verfolgt ist an so ein großes Maß an Schutzlosigkeit, dass man das als elendes Leben bezeichnet. Und genau diese Leute, diese Menschen, setzt sich bereit. In uns selber ist ein tiefer Impuls, nicht zu zeigen, wenn es uns schlecht geht. Niemand soll das wissen. Manche Leute denken, sie müssen das auch Gott gegenüber verstecken, wenn es ihnen ganz schlecht geht. Wir müssen das wissen. Gott rettet die Elenden. Wisst ihr, dass das der Name von Jesus Christus ist? Dieser jüdische Name, Yeshua, das bedeutet Je oder Ja, heißt Ja. Shuach heißt Rettung. Gott ist Rettung. Das ist die Bedeutung von dem Namen Jesus. Und der Name ist immer die Bestimmung von den Menschen. Dieser Jesus verkörpert das Rettungsprogramm Gottes. Und jeder Mensch darf entscheiden, ob er alleine lebt. Du sagst, ich kann das alles alleine. Ich weiß, wie mein Leben laufen soll. Ich brauche niemand. Oder er öffnet sein Herz und sagt, alles, was du für mich hast, bin ich bereit zu nehmen. Das ist die schlimmste Sünde der Menschen, dass sie dieses Rettungs- und Liebesangebot Gottes abweisen und sagen, ich brauche das nicht. Wer sich so entscheidet, unterstellt sich automatisch dem Teufel, weil das der Einzige ist, der sich so gegen Gott erhoben hat, dass er sagt, ich brauche ihn nicht. Ich reiche. Ich bin mir selbst genug. Für alle anderen aber, für alle, die Sehnsucht haben nach wirklichem Leben, für die gilt diese Botschaft. Wir lesen in dem Vers 28 und bei manchen ist Vers 29. Du machst meine Leuchte scheinen. Was heißt das?
Meine Leuchte ist ja irgendwie meine Augen. Oder mein Herz oder so.
Was ist das?
Das ist der innerliche und äußerliche Zustand. Innerlich, dass man hell wird und äußerlich die Ausstrahlung, dass man Zeuge Jesu ist. So, also die Ausstrahlung oder Aussicht.
Ich denke, es hat was mit dem Leben Weil Johannes, Evangelium steht ja, als er kam, die Christen, also irgendwas mit Leben. Irgendwas mit
richtig.
Leben lässt man leben.
Richtig. Also, Hossein, er denkt, dieses Wort Licht oder Leuchten hat was mit Leben zu tun. Und zwar, weil im Johannesevangelium Kapitel 1, das heißt, er kam, Jesus kam als in die Finsternis, damit er das hell macht. Und es hat was mit Leben zu tun, und zwar in der deutschen Sprache redet man vom Lebenslicht. Wenn jemand krank ist und stirbt oder wenn jemand tot gemacht wird, sagt man, man hat das Lebenslicht ausgeblasen. Und unser Leben hat was mit unserer Bestimmung zu tun. Und zwar können wir das finden im zweiten Buch Samuel, Kapitel 21. Bist du jetzt? Hilf da. 21, Vers 17. Nach so vielen Jahren sollte ich wenigstens die Zahlen kennen. Wir lesen dort denselben Begriff. Ich bin nicht sicher, ob das in der ersten Übersetzung genauso ist, aber ich benutze eine deutsche Übersetzung, die ganz eng sich an den ursprünglichen Text aus dem Hebräischen orientiert. Und dort heißt es, als David einmal angegriffen worden ist, wir lesen von Vers 16 an. Und Jishbi Benob, der von den Söhnen des Rapha war, das Gewicht seiner Lanzenspitze war 300 Schekel Erz an Gewicht und er war neu gerüstet. Er versuchte, David zu erschlagen. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, kam ihm zu Hilfe und schlug den Philister und tötete ihn. Damals schwuren die Männer Davids ihm zu und sprachen, du sollst nicht mehr mit uns in den Streit ziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöscht. Damit du die Leuchte Israels nicht auslöscht. So heißt es wörtlich. Und David benutzt dann im Psalm 18 genau dieselbe Ausdruck. Der Herr lässt meine Leuchte scheinen. Das bedeutet, wenn wir selber unser Leben gefährden, dann sind wir verantwortlich, wenn das Licht für andere damit ausgeht. Wirklich, wir gehören nicht uns selbst. Gott hat uns gekauft mit dem wertvollen Blut von Jesus Christus. Wofür? Nicht für uns. Damit wir als Lichter in dieser Welt für andere leuchten. Unser Leben ist wertvoll. Zuerst für unsere Familie, für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder. Und Gott will sein Licht durch uns in dieser Welt scheinen. Deswegen sind wir so wichtig. Deswegen passt es nicht, wenn wir unser Leben wegschmeißen. Deswegen berauben wir Gott, wenn wir unser eigenes Leben nicht wert machen. Und wenn wir uns als wert verachten, dann ist das die Basis, auf der wir auch mit anderen als wertvollen, als kostbaren Edelstein umgehen. Und deswegen rettet Gott nicht die Elenden, damit er sie immer versorgt, sondern damit sie zu diesen Edelsteinen werden, die sie sein sollen. Deswegen passt es nicht, wenn wir dauernd in Depression, in Selbstzerstörung, in Sucht oder in irgendwelchen anderen zerstörerischen Prozessen bleiben. Gott will uns zu kostbaren Gefäßen seiner Ehre machen. Und der letzte Vers. Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen und mit meinem Gott werde ich einer Mauer überspringen. Dieser Vers 30 im Psalm 18, Vers 30. Dieser erste Teil ist eine Bezeichnung aus dem Militärischen. Das war aus einer Zeit, als man noch nicht aus der Ferne versucht hat, den anderen zu töten. Sondern wenn man kämpft, muss man noch ganz nah und dann hat man mit dem Schwert geschlagen. Und wenn man gut war, dann konnte man gegen einen kämpfen. Man kann es mal versuchen, wenn man nur mal mit einem Stock oder sowas versucht, gegen zwei zu kämpfen, hat man fast keine Chance. Aber gegen eine Menge zu kämpfen, ist menschlich gesehen unmöglich. Mit Gott geht das. Weil im Neuen Testament wird das erklärt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. sondern gegen die Mächte und Gewalten, die in der Finsternis herrschen. Als ich vor über 30 Jahren mit diesem Dienst angefangen habe, war ein Leitspruch meiner Väter im Glauben: Die Arbeit mit Suchtkranken fordert uns übermenschlich. Deshalb muss die Quelle unserer Kraft auch übernatürlich sein. Das ist bis heute so. Wenn wir wirklich erleben wollen, dass Menschen, die gequält sind, gesund, frei und fröhlich werden, dann muss unsere Kraftquelle direkt von Gott sein. Wir frustrieren uns sonst zu Tode. Wir können auch nichts ausrichten, wenn jemand traumatisiert worden ist oder krank geworden ist. Aber Gott kann. Guck mal, heute steht ein Mann vor uns, der einige Jahre vorher keine Woche ausgehalten hat an einem Platz. Und in diesen wenigen Jahren ist er zu einem der seelisch stabilsten Menschen geworden, die ich erlebt habe. Kein Mensch kann das machen. Aber Gott macht diese Dinge. Und alle ist da. Die meisten können das mitbeobachten. Wie aus einer ganz bedrückten Person ein fröhlicher Mensch wird. Gott kann und will das bis heute machen. Das ist die Botschaft dieses Buches. Dieses Herrn. Und mit meinem Gott will ich über Mauern springen. Beide Dinge, die Schar, also diese Menge, die gegen mich steht, und die Mauer, sind von Menschen gemacht. Viele werden von klein an dahin trainiert, dass man nicht gegen Stärkere kämpft. Und einerseits ist das klug, weil jeder muss die Grenzen seiner Kraft und vor allem auch die Grenzen seines Glaubens kennen. Aber gerade Kinder haben den Drang, immer ihre Kräfte zu messen. Ich kann mich gut erinnern, als ich ungefähr so alt war wie jetzt mein Sohn, wenn wir samstags unsere Arbeiten fertig hatten und hatten dann so ein bisschen Zeit, dann habe ich meinen Vater immer gefragt, ob ich mit ihm kämpfen kann. Einige Monate hat ihm das Spaß gemacht, weil er natürlich viel erfahrener war als ich und auch viel stärker. Aber langsam konnte ich gegen ihn kämpfen. Dann hat er rechtzeitig abgebrochen, bevor ich stärker war als ich. Aber diese Erfahrung war wichtig. Und ich denke, ich war damals schon stärker als er, wenn man jung ist, man hat unglaublich viel Kraft. Aber er war so erfahren und so sparsam in seinen Bewegungen, dass ich ihn nicht besiegen konnte. Jetzt mache ich dasselbe mit meinem Sohn. Und ich habe genau dieselbe Methode. Er ist jetzt schon stärker als ich, aber er merkt es nicht, weil ich viel mehr Erfahrung habe. Deswegen, diese Bereitschaft zu kämpfen ist normalerweise in uns Menschen drin. Aber viele werden frühzeitig unterdrückt, dann kämpfen sie nur noch gegen Schwache. Manche gegen die eigene Frau oder gegen die eigenen Kinder. Gott will, dass wir kämpfen, aber auf eine gottgemäße Weise. Du hast eine Gruppe, die Böses machen will, wenn ich dagegen bin, anwesend. Wirklich, als ich dann selber Verantwortung hatte, war noch jung, 21 Jahre alt, direkt neben dem Haus, neben dem ich wohnte, war eine große Gaststätte und die Leute haben sich am Wochenende immer betrunken. Und dann haben sie ganz schlimm gekämpft. Und ich hatte ein ganz starkes Erbarmen mit diesen jungen Männern, die waren älter als ich, die waren so 25, 30. Erst machen sie ihren Verstand kaputt mit Alkohol, dann machen sie ihren Körper kaputt durch Stechen und Schlagen. Und dadurch wird noch ihre Zukunft kaputt, weil natürlich die Polizei sie nimmt und dann ins Gefängnis. Dann jedes Mal, wenn ich gehört habe, diese Kämpferei geht los, mir meine Schuhe angezogen und nach draußen gerannt. Und ich kann das bezeugen, das, was diese Verse hier sagen. Ich habe das wirklich gemacht, gegen diese Schar angerannt und sie gestoppt. Und wirklich immer konnte sie zur Ruhe bringen. Eigentlich bis heute mache ich dasselbe. Das ist unser Auftrag. Wenn wir wissen, wie wertvoll wir vor Gott sind und wie wertvoll andere sind, die in Not sind, dann mache dich auf im Namen Jesu und stoppe diese. Und wenn Mauern aufgebaut sind, warum baut man eine Mauer? Dass niemand drüber geht. Dass man dahinter versteckt, was dort passiert. Und wenn du im Namen Jesu drüber gehst, dann machst du das nicht, um dort zu klauen, sondern um dort zu helfen. Ich sage ein Beispiel. Seit einigen Jahren versuchen wir zu helfen beim Bundesamt. Wir haben gute und schwierige Erfahrungen. Manchmal hat man uns dazugelassen und manchmal nicht. Nach der ersten Erfahrung, dass man auf jemanden getroffen ist, der nicht nett war, der draußen gehalten hat, haben wir uns mit einem Anwalt beraten, wie man demjenigen helfen kann, der dort alleine mit in Dolmetscher steht, der gegen ihn arbeitet. Der dritte Anwalt hat gefunden, es gibt eine Verordnung, dass derjenige, der zur Anhörung geht, eine Person seines Vertrauens mitnehmen kann. Das haben wir also 2 Jahre mit dieser Sache. Dann irgendjemand beim Bundesamt hat entschieden, weil im Gesetz heißt kann, nicht muss. Dann, wir können auch ablehnen. Dann, ich durfte nicht mehr dazu. Dann, ich bin 3-mal, 4-mal mitgefahren. Ich musste draußen warten. Dann werden wieder gefragt, welchen Weg gibt es, diese Mauer zu überwinden. Dann findet der nächste Anwalt, es gibt ein Gesetz, das sagt, bei einer Anhörung muss jemand zugelassen werden, der dieselbe Sprache spricht. Jetzt sitze ich ganz im Frieden draußen und bete. Und meine Mitarbeiterin muss mit dazu gelassen werden. Versteht ihr? Das meint, mit meinem Gott werde ich Mauern überspringen. Eine Sache funktioniert nicht, ja. Obwohl wir die Werke Gottes tun. Okay, Gott. Hier an dieser Stelle der Mauer komme ich nicht hoch. Wo guckt ein Stein raus? So, dass ich dann drüber komme. Das ist ein Leben mit Glauben. So wollen wir das machen, oder? An jeden Tag. Wenn es mal nicht funktioniert, dann reden wir miteinander, machen das offen, suchen Gottes Gegenwart. Und lassen uns zeigen, welche Weg funktioniert. Amen. Amen. Amen.